Podcast.
Hallo und schön, dass Sie zuhören. In dieser Folge rücken wir eine Gruppe in den Mittelpunkt, die in der onkologischen Versorgung eine wichtige Rolle spielt: die Selbsthilfe. Wir sprechen darüber, welchen unschätzbaren Wert Selbsthilfegruppen für Menschen mit einer Krebserkrankung haben können, im direkten Austausch, aber auch strategisch und politisch gesehen. Und wir fragen, was kann die Selbsthilfe leisten, was Ärztinnen und Ärzte in der begrenzten Zeit einer Sprechstunde nicht immer schaffen und wie können seriöse Angebote identifiziert und Synergien geschaffen werden. Für diese Einblicke nehmen wir Sie mit zurück in den Februar 2026. Auf dem Deutschen Krebskongress hat meine Kollegin Kim Jené aus dem Onkologieressort mit zwei Vertreterinnen und Vertretern der Selbsthilfe gesprochen. Mit Hedi Kerek-Bodden, Vorsitzende vom Haus der Krebsselbsthilfe und Selbstkrebspatientin, und mit Bernd Krusius, Geschäftsführer und Leiter der Geschäftsstelle vom Haus der Krebsselbsthilfe. Viel Spaß!
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich sehr, live aus Berlin vom Deutschen Krebskongress 2026 jetzt mit Hedi Kerek-Bodden und Bernd Krusius vom Haus der Krebsselbsthilfe Bundesverband über die Selbsthilfe in der Onkologie zu sprechen. Herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Selbsthilfe ist ja kann vieles bedeuten. Und ich würde gerne von Ihnen einmal zum Beginn hören, was für Sie alles die Selbsthilfe umfasst.
Was Selbsthilfe für mich bedeutet. Manchmal wird das dann gesehen, als man sitzt im Gesprächskreis und klagt sich sein Leid. Das ist ein Teil der Selbsthilfe, ist vom Betroffenen zum Betroffenen, dieser originäre Teil. Das ist Krebs-Selbsthilfe, wo Menschen sich treffen und sich austauschen. Aber ich nenne es immer die zweite Seite der Medaille, ist die gesundheitspolitische Interessensvertretung in den Gremien, in Projekten, in Versorgung und in Forschung. Also ganz kurz, das sind zwei große Bereiche, was die Selbsthilfe ausmacht. Mhm. Oft wird eben nur der eine Teil gesehen, aber es sind beide Teile.
Deswegen habe ich diese ein bisschen provokative Frage eingetan, die wir vielleicht dann gleich hinterher tun können. Mit welchem Klischee oder welchem Vorurteil zur Selbsthilfe würden Sie gerne mal aufräumen? Gibt es so Klischees, die Sie...
Die gibt es in der Tat. Also man verbindet oder man hat in der Vergangenheit die Selbsthilfe oftmals mit dem Stuhlkreis verbunden. Und ich denke, aus dieser Situation sind wir schon lange entwachsen. Und das Haus der Krebs-Selbsthilfe hat sich auch anders aufgestellt. Wir hatten in den letzten 4 Jahren auch das Haus der Krebs-Selbsthilfe zusammen mit seinen 12 Verbänden in einer Organisationsentwicklungsmaßnahme, wo wir auch, sag ich mal, uns modern aufgestellt haben, dass wir auch da verstärkt auch werben können, dass wie wichtig eben auch die Selbsthilfe ist für die Betroffenen. Und es gibt ja so diese alten Statistiken, eine neuere kenne ich jetzt im Moment nicht, wie oft, sag ich mal, ein Betroffener in seinem Leben, in seiner Historie mit der Selbsthilfe in Kontakt kommt. Das ist in erschreckender Weise nur knapp 15%, die das von sich sagen, dass sie während ihrer Patient Journey da mal entsprechend mit der Selbsthilfe zu tun gehabt haben. Das heißt, da gibt es eine ganze Menge an Potenzial, was wir haben können und wo wir auch derzeit bemüht sind, hier entsprechend zu sagen, warum es wichtig ist, dass man sich in der Selbsthilfe engagiert.
Noch angemerkt auch zu den Vorurteilen der Selbsthilfe in der Bevölkerung, wenn sie Selbsthilfe hören. Viele meinen, das sind dann die anonymen Alkoholiker oder für Suchtkranke. Es ist gar nicht bewusst, für wie viele Bereiche es Selbsthilfe gibt und was Selbsthilfe zu leisten vermag. Diese Angst, dass dort die Gespräche, dass die einem runterziehen, also einfach mal ausprobieren oder auch dorthin zu gehen, ein Zeichen von Schwäche ist. Das ist in Wirklichkeit anders, das eigene Leben selber in die Hand zu nehmen und zusammen nach Lösungen zu suchen. Das ist ein Zeichen von Stärke, sich dem zu stellen. Und da bietet auch die Selbsthilfe Raum.
Was kann denn die Selbsthilfe leisten, was die Ärztinnen und Ärzte nicht leisten können?
Die Selbsthilfe, die hat Zeit, um zuzuhören. Ärzte sind zeitlich eingeschränkt, sie hören sehr gut zu, keine Frage. Aber sich in die Haut eines Betroffenen hineinzugeben mit seinen ganzen Fragen und auch unausgesprochenen Ängsten, das gelingt eher anderen Betroffenen, die im Gespräch dann sind, ich kann mir vorstellen, wie es dir jetzt geht. Ich war genauso in dieser Situation. Und ich bin jetzt heute da und da. Und das erleichtert ungeheuer. Auch gerade bei besonderen Krebsarten und Herausforderungen künstlicher Darmausgang oder die Kehlkopf oder operierten oder bei Brustamputation. Das ist ja heute auch noch medizinisch erforderlich in bestimmten Fällen. Wenn dann ein Gespräch von einer Betroffenen oder einem Betroffenen zum Betroffenen stattfindet, dann ist das eine ganz andere Ebene. Und wenn zum Beispiel ein Kehlkopf operiert werden muss und die Patientin fürchtet, ja, ich werde immer meine Sprache verlieren. Und dann kommt aber eine Überlebende und spricht recht gut mit diesen ganzen Einschränkungen. Das verschafft Mut, Zuversicht, Hoffnung. Und ich glaube, viel stärker, als dass ein Arzt oder ein anderer Behandler, eine Krankenschwester oder so, übermitteln vermag.
Werbung.
Sie stehen vor einer komplexen medizinischen Frage und die Zeit läuft? Dann testen Sie jetzt das digitale Abo von Springer Medizin IMED Interdisziplinär. 14 Tage kostenlos. Damit haben Sie Antworten sofort zur Hand. Aktuelle Leitlinien, präzise Fachartikel, Webinare und CME-Kurse. Alles in einem digitalen Zugang. Jetzt kostenlos und unverbindlich testen unter springermedizin.de/podcastangebot.
Wenn ich jetzt Arzt oder Ärztin bin und würde total gerne meine Patientinnen und Patienten vermitteln, aber ich kenne mich noch überhaupt nicht aus, wo kann ich denn mich informieren darüber, welche Selbsthilfeangebote es gibt in meiner Region und oder zum Beispiel auch rausfinden, was sind seriöse Angebote, wie kann ich die Qualität sicherstellen, weil ich möchte ja auch, dass meine Patientinnen und Patienten bestmöglich aufgehoben sind.
Da gibt es viele Möglichkeiten.
Genau,
also wir sind der Dachverband von 12 unabhängigen Selbsthilfebunden, die bundesweit tätig sind, also Bundesverbänden. Unabhängig heißt von Geldern der Pharmaindustrie und von Wirtschaftsunternehmen des Gesundheitswesens. Es gibt auch viele freie Gruppen, die sicher auch ihre Qualität haben. Das will ich gar nicht absprechen. Über Selbsthilfeeinrichtungen oder Möglichkeiten vor Ort. Das ist dann in den meisten Städten, gibt es eine Selbsthilfekontaktstelle, wo sich Menschen, die den Kontakt oder den Kontakt zu einer Selbsthilfe suchen, sich erkundigen können. Aber Selbsthilfe vom Betroffenen zum Betroffenen ist jetzt gut der direkte Austausch im geschützten Raum. Aber es gibt auch viele virtuelle Gruppen, die sich dann auch so treffen, wenn Entfernungen oder wenn in der metastasierten Situation auch vieles dann beschwerlich werden kann, dann können sie es vom Sofa aus dann in ihre Gruppe eintreten und sich dort austauschen. Aber auch Selbsthilfeverbände haben auch eigene Broschüren, die werden nachgefragt, werden versendet, haben Mitgliederzeitschriften, zum Beispiel Frauen Selbsthilfekrebs, die Perspektive heißt diese Zeitung, die wird gerne auch zugeschickt. Also da ist der Zugang auch zu Gruppen und zur Zeitung, jetzt, das war der Anlass, ist niederschwellig. Das heißt, die Betroffenen, die gehen in die Gruppe und es ist ohne Kosten verbunden. Das schreckt ja viele ab. Muss ich da Mitglied werden? Also in den meisten Verbänden müssen sie eben kein Mitglied werden. Und der Zugang wird ausdrücklich niederschwellig gehalten.
Ich höre schon heraus, dass ein Teil Ihrer Aufgabe als Selbsthilfe ist, zusammen mit den Beratungsstellen die Menschen darüber zu informieren, was sie alles für Möglichkeiten haben. Das ist ja eine tolle Unterstützung für die Ärztinnen und Ärzte. Wie gut haben Sie denn den Eindruck, ist dieses Wissen bei den Behandelnden etabliert?
Wir sehen die Defizite tatsächlich, dass viele Krankenhäuser, viele Reha-Einrichtungen noch gar nicht mit der Selbsthilfe in Kontakt gekommen sind. Wir haben vielleicht 20%, wo Selbsthilfegruppen vor Ort auch an Kliniken, an Einrichtungen informieren. Aber das ist sehr ausbaufähig und an alle Mediziner an der Stelle der Appell, binden Sie die Selbsthilfe an Ihrem Institut, an Ihrer Klinik mit ein. Dort, wo es eingerichtet ist, funktioniert es prächtig. Da wollen es die Ärzte nicht missen. Aber es gibt eben noch viele Lücken im System. Wir haben einerseits Verständnis, dass natürlich der Klinikalltag durch Personalmangel auch gekennzeichnet ist. Und dann kommt da noch eine Selbsthilfegruppe und will auch noch irgendwo einen Raum haben und auch noch irgendwie mitmischen. Aber ich kann mir zu den Medizinern sagen und zu den Einrichtungen, es lohnt sich wirklich, dass sie die Gleichgesinnten zusammenbringen. Das ist auch für die Behandlung, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
Jetzt haben Sie ja schon ein paar Mal betont, dass Sie unabhängig sind von Pharma- und Industriegeldern. Nun ist natürlich die spannende Frage, wie finanzieren Sie sich denn?
Zum einen ist es die Unterstützung der Krankenkassen, die immerhin, also jetzt aktuell für das Jahr 26, 1,44 Euro je Versicherten in einen Topf reingeben. Da kommen über 100 Millionen dann zusammen für alle Selbsthilfe in allen Bereichen. Und aus diesem Topf können auch die Gruppen schöpfen, die Gruppen vor Ort. Und unser größter Unterstützer ist die Deutsche Krebshilfe.
Wir werden umfassend von der Deutschen Krebshilfe finanziert. Nur aus diesem Grund haben wir diese Unabhängigkeit. Und das bedeutet im Prinzip, unser Haushalt wird einmal im Jahr eingereicht und wir planen dann das nächste Jahr durch und entscheiden, welche Projekte wir begleiten können. Und darüber hinaus werden wir natürlich auch angefragt. Also ich will einfach nur noch mal betonen, gerade für die Einrichtungen, für die Mediziner, die jetzt einen Kontakt zur Selbsthilfe suchen, es ist ganz einfach. Einfach in Bonn anrufen unter der 0228-33-8890. Dort sind Sie mit dem Haus der Krebs-Selbsthilfe verbunden und Sie haben den großen Vorteil, dass wir das in die richtigen Kanäle weiterleiten, weil wir sitzen alle in einem Haus, alle Verbände der Krebs-Selbsthilfe sitzen in Bonn in der Thomas-Mann-Straße und der Dachverband stellt die Kontakte zu den einzelnen Krebsentitäten her, die bei uns im Haus sitzen und die wiederum haben die Möglichkeit, sie mit der Selbsthilfe vor Ort, also wo die Klinik ihren Sitz hat, wo das die Einrichtung ihren Sitz hat, dann auch zu vertraten. Das ist eigentlich der schnellste Weg, den Kontakt zu uns zu finden.
Oder die Website zu besuchen, die Internetseite aufzusuchen.
Und wenn wir mal was nicht anbieten können, wir sind sehr gut vernetzt. Das heißt, wir arbeiten natürlich mit unserem Förderer, der Deutschen Krebshilfe, zusammen. Die haben ja auch ganz viele Angebote für an krebserkrankte Menschen. Die haben auch einen Sozialfonds, wo Anträge gestellt werden können, wenn jemand in Not ist. Das sind auch wichtige Informationen, der Krebsinformationsdienst. Dann haben wir die Deutsche Krebsgesellschaft, die auch viele Krebsberatungsstellen vor Ort hat. Und so gibt es viele Einrichtungen, wo wir sehr gut verdrahtet sind, wo wir auch die Kontakte vor Ort herstellen können.
Was sind denn aus Ihrer Sicht in der Onkologie gerade noch besondere Themen, die Sie als Selbsthilfe vorantreiben wollen?
Also die soziale Absicherung von an krebserkrankten Menschen, gerade wenn das im noch jüngeren Stadium passiert, dann...
Meinen Sie jünger im Sinne von, die Menschen sind jünger oder frühere Stadien der Krebserkrankung?
Also junge Menschen, die an Krebs erkranken, dementsprechend haben wir das soziale Problem. Wir haben bei einer Erhebung europaweit mitgemacht, was macht eine Krebserkrankung, was die finanzielle Unabhängigkeit von den Betroffenen angeht. Und da haben wir eben festgestellt, europaweit, das ist also kein rein deutsches Phänomen, dass in den ersten 12 Monaten einer Krebserkrankung in etwa 20% der Betroffenen massive finanzielle Einbußen hinzunehmen haben. Und das verstärkt sich noch im Laufe der Zeit mit der Behandlung, weil doch viele Dinge, die Patienten gut tun würden, auch nicht von den Krankenkassen abgedeckt sind. Das muss man auch sehen. Und gerade wenn ein junger Mensch an Krebs erkrankt, dann haben wir ja das Problem, wie sichert er sich fürs Alter ab, wenn er erkrankt ist? Weil viele Versicherungen nehmen sie ja gar nicht mehr als oder versichern sie gar nicht mehr. Und auch was Altersvorsorge angeht, haben sie dann schon Probleme. Und auch für mich ist es sehr wichtig, dass wir gegenüber der Arbeitswelt sagen, ja, da ist jemand mal krank gewesen. Aber der muss auch die Möglichkeit haben, sich wieder beruflich zu integrieren. Und es gibt einige Leuchttürme schon. wo Großunternehmen auch sich besonders um Menschen, die jetzt eine Erkrankung, eine Krebserkrankung haben oder eine andere Erkrankung, die bemühen sich wieder sehr stark, dass die ins Berufsleben integriert werden. Wir haben ja das Stichwort Fachkräftemangel und das ist eine große Aufgabe auch für uns als Selbsthilfe, dass wir auch den Unternehmen klar machen, dass Menschen zwar krank gewesen sind oder vielleicht noch krank sind, aber durchaus hier sehr leistungsbereit.
Bitte war wieder Einstieg in den Beruf in Deutschland, also noch wirklich viel Luft nach oben, auch im europäischen Vergleich. Gibt es wenig tolle Beispiele.
Ja.
Und gerade für Arbeitslose nach der Krankheit ist das Überleben auch finanziell recht schwierig. Auch Menschen in der Ausbildung, die mitten in der Ausbildung, im Studium von der Krankheit betroffen sind. Und was dann das Überleben dieser jungen Menschen anbelangt und keine Versicherung mehr zu abschließen zu können oder zu horrenden Bedingungen, da fand ich das gestern in einer Session sehr berührend, wo auf diese Probleme hingewiesen wurden und im O-Ton berichtet wird, da wurde einer 20-jährigen Krebsüberlebenden gesagt, es versichert auch niemand ein brennendes Haus. Dann mag man überlegen, was das mit einem Menschen tut.
In diese Richtung geht ja auch die Diskussion um das Recht auf Vergessen in Deutschland.
Frankreich hat es ja geschafft, dass nach 5 Jahren das Vergessen einsetzt nach meiner Erkrankung und dass ich dann auch wieder die Chance habe, mich zu versichern, meine Altersvorsorge entsprechend zu betreiben. In Deutschland gibt es das leider nicht und deswegen können junge Menschen, die eine Erkrankung hatten, die vielleicht auch wieder genesen sind, haben große Probleme, sag ich mal, eine Hausfinanzierung zu bekommen. Die haben große Probleme, eine Rentenversicherung zu bekommen, wo sie ihre Altersabsicherung damit bestreiten können. Da hat man sicherlich Verständnis dafür, dass man risikoavers ist. Aber hier, gerade bei Cancer Survivors, muss einfach nach 5 Jahren Schluss sein. Und da brauchen wir diese gesetzliche Regelung dringend. Wenn Frankreich das geschafft hat, sollten wir das eigentlich auch schaffen können.
Wer ist da in der Pflicht, die Politik?
Die Politik ist in der Pflicht, weil das muss gesetzlich geregelt werden. Ja. Denn die Finanzkonzerne im Prinzip, sag ich mal, die haben interne Richtlinien und die bestimmen die Geschäftspolitik. Und die Politik kann die Rahmenbedingungen setzen. Wenn die Politik nicht sagt, nach 5 Jahren müsst ihr jemanden wieder versichern, weil dann darf das nicht mehr gespeichert werden, dass man eine Erkrankung vorgelegen hat, dann ist das eine Aufgabe des Gesetzgebers. Mhm.
Wir haben jetzt viel über die Betroffenen per se gesprochen. Ist die Selbsthilfe auch für die Angehörigen? Weil es ja immer das ganze System betroffen ist, wenn jemand an Krebs erkrankt.
Ja, das ist auch natürlich für die Angehörigen. Wann haben wir da gestartet? Vor einigen Jahren mit einem riesengroßen, also finde ich, bin stolz drauf, einem großen Projekt, das Ankerprojekt, also stecken die Angehörigen drin, mit dem Selbsthilfelehrstuhl in Freiburg, an der Universität Freiburg. Und das war wirklich ein Paradeprojekt, weil der Forschungsimpuls kam aus der Selbsthilfe und alle Verbände im Haus der Krebs-Selbsthilfe, damals waren es 10, die haben sich an diesem Projekt beteiligt.
Und was war das Forschungsprojekt? Also was wurde da genau untersucht?
Die besonderen Bedarfe von Angehörigen zu eruieren, um eben passende Angebote anzubieten.
Und haben Sie daraus dann praktisch auch Angebote abgeleitet für die Angehörigen?
Ja, das hat einen Impuls gesetzt. Also viele unserer Verbände im Haus, die haben die Angehörigen im Blick. Das heißt, es gibt zum Teil Angehörigengruppen. Zum Teil ist es, einige richten es gemischt aus, dass auch Angehörige Zugang haben. Also hat Vor- und Nachteile. In meiner eigenen Gruppe ist es nicht erwünscht, dass Angehörige dabei sind. Mhm. Und es waren, der Kreis war zu klein, um eine eigene Angehörigengruppe zu bilden. Aber das ist im Blick, dass wir da dahin kommen. Denn die Betroffenheit von Angehörigen ist manchmal ungleich höher als das der aktiv Erkrankten. Sie sind in einer passiven Rolle. Sie haben zum Teil ein Informationsdefizit, weil auch beim Betroffenen zum Teil auch die Sprache fehlt, sich da mit seinen liebsten Menschen, die ihn umgeben, auszutauschen. Und er möchte, eigentlich will dann der Betroffene die Angehörigen schützen und die Angehörigen sehen das Leid. Wir wollen auch unterstützen. Ihnen fehlen auch die Worte. Und wir hatten ja gestern eine Plenarsitzung, Reden hilft. Aber es ist nicht immer eben möglich. Ne? So eine Erkrankung löst, so eine schwerwiegende Erkrankung löst auf beiden Seiten wie so, etwas so wie ein Erstarren aus. Und dieses Erstarren führt auch oft in die Sprachlosigkeit. Und da kann die Selbsthilfe so eine Anschubhilfe sein. Reden hilft.
Gibt es noch mehr Themen, die Sie gerade besonders beschäftigen?
Ich sag mal so, was, wo glaube ich noch sehr viele Defizite sind, weil zu wenig hier drüber geforscht wurde, ist das Thema mit den Cancer Survivors. Ich denke, da haben wir noch großen Nachholbedarf, um einfach die Situation auch zu eruieren. Es ist so, dass die Cancer Survivor natürlich auf dem Papier ihre Krebserkrankung erstmal überwunden haben, aber die Behandlung, die stattgefunden hat, bewirkt natürlich auch viele Nebenwirkungen. Und die begleiten einem das weitere Leben wirklich fast, könnte ich schon sagen, treu. Und da muss mehr gemacht werden. Das heißt, die Versorgung muss schon ergänzt werden, dass eben die Cancer Survivor da nicht vergessen werden. Das ist ein Thema, was uns noch auch am Herzen liegt. Wir haben jetzt gerade auch ein Projekt 3 Jahre lang mit begleitet für Langzeitüberlebende nach Krebs, das Projekt Optilator. Da waren wir mit federführend in diesem Forschungsprojekt und die Ergebnisse, das war ja das Thema bei der Begrüßung durch den Staatssekretär hier beim Krebskongress, da ist er auch auf dieses Projekt eingegangen, dass diese Empfehlungen jetzt an die Politik weitergegeben werden, dass auch eine entsprechende Umsetzung erfolgen kann.
Das ist ein Projekt, das das Bundesgesundheitsministerium finanziert, ne, Optilator. Aber auch das Thema Langzeitüberleben nach Krebs ist auch ein Thema der nationalen Dekade gegen Krebs. Aber es ist ein sehr wichtiges Thema, gerade was auch Langzeit- und Spätfolgen anbelangt, ne? Ein Artikel bringt das sehr, von der Frau Schilling, bringt alles älter auch schon, dieser Artikel, gut zum Ausdruck. Geheilt, aber nicht gesund, ne? Durch Spät- und Langzeitfolgen.
Die Themen, die wir gerne noch, sage ich auch, vorantreiben wollen, war auch dieses finanzielle Thema, also die sozioökonomischen Folgen von Krebs, das Thema Langzeitüberleben und die Spätfolgen. Und ganz wichtig für uns ist das Thema Digitalisierung. Und das Thema Digitalisierung hängt auch sehr stark mit dem Thema Patienteninformationen zusammen, also Patient-Reported Outcome. Da haben wir jetzt morgen nochmal eine Session zu diesem Thema, weil wir sind sehr daran interessiert, dass die patientenberichteten Daten jetzt auch gezielt verwendet werden. Denn da, das ist ein Schatz, den wir heben müssen, wo wir ganz viele Informationen bekommen, die eigentlich im Moment, ich sag's jetzt mal plakativ, so ein bisschen in der Schublade noch drin sind. Und es wird von Nord nach Süd bei ganz vielen Kliniken, Einrichtungen sind entsprechende Projekte, Pilotprojekte gelaufen, um da was zu machen. Aber das ist ein Silo-Denken und wir wollen dieses Silo eigentlich aufbrechen und sind jetzt daran, auf jeden Fall zusammen mit der DKG, IAG Pro, also diese interfraktionelle Arbeitsgruppe, die seit 2 Jahren sich dieses Themas annimmt, wo das Ziel ist, eine nationale Gesamtstrategie für diese patientenberichteten Informationen zu bekommen, dass, sag ich mal, die auch ganz gezielt von den Ärzten wieder eingesetzt werden können, dass es also so eine Art Feedbackschleife gibt, dass auch die Sachen, wenn der Patient schon seine ganzen Dinge in den Fragebogen oder in den Tool reingegeben hat, dass das auch wieder dem Arzt zurückgespiegelt wird. Das ist die eine Phase. Und das andere ist, dass diese Datenerhebung auch jetzt irgendwie standardisiert werden kann. Also es gibt ja diesen Basisdatensatz, und wir haben 16 Krebsregister und jedes Krebsregister ist unabhängig in dem Sinne. Und wir versuchen auch diese ganzen Daten, kleinste gemeinsame Nenner zu finden, auch für die einzelnen Entitäten, dass diese Daten dann auch unter Umständen bei den Krebsregistern angedockt werden. Aber dazu muss es die Möglichkeit geben, das alles gleichnamig zu machen, dass es eben dort auch erfasst werden kann und nicht dort liegen bleibt, sondern auch wieder genutzt werden kann für Forschung, für Verbesserung der Versorgung. Ich glaube, das ist eine große Aufgabe und das ist ein Thema, wo wir verstärkt dran arbeiten. Also wie gesagt, morgen ist da auch schon die Präsentation von ersten Ergebnissen. Ein großes Thema im Moment ist natürlich auch dieses Thema Patientenbeteiligung in der Forschung und auch in der Versorgung. Da gibt es viele Themen, die uns umtreiben. Das Haus der Krebs-Selbsthilfe und seine Verbände und die Selbsthilfegruppen sind derzeit in ungefähr 350 Projekten involviert. Das klingt viel, ist aber nur die Spitze des Eisbergs. Das müsste mehr werden. Und dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten, die entsprechend weiter vorangetrieben werden müssen. Wir müssen die Patienten schulen, dass sie auch in der Lage sind, an solchen Projekten mitzuwirken. Wir wollen die Patientinnen und Patienten nicht zu, die sollen keine Forscher spielen. Die sollen aber so gewisse Grundthemen eigentlich auch erlernen können. Und das macht, dazu brauchen sie Aus- und Fortbildung. Da gibt es die PEAK-Akademie, die aber pro Jahr circa, wenn es gut läuft, 100 Patientenvertreter schult. Dann gibt es bei verschiedenen Kliniken noch Fortbildungsangebote. Dann haben wir den Professor Weiß in Freiburg, der für die Selbsthilfe auch Fortbildung auf Zuruf entwickelt. Also das heißt, die Betroffenen können Wünsche äußern in der Hinsicht. Aber das müsste massiv ausgebaut werden, denn im Endeffekt ist der Bedarf, liegt bei ungefähr 3.000 bis 4.000 Patientenvertreter, die wir für diese Projekte eigentlich bräuchten. Im Moment haben wir, sind wir beteiligt, wo wir es eben wissen, bei 300 bis 400. Und das müsste wirklich sehr stark ausgebaut werden, weil die Patientenperspektive ist wirklich einzigartig. Und die kann die Projekte wirklich, wenn wir von Anfang an auch beim Design dieser Studien schon mit eingebunden werden, kann zu tollen Ergebnissen führen, die die Versorgungsqualität massiv verbessern könnte. Deswegen ist es uns ein großes Herz, also Herzensprojekt, dass wir da auch weiterkommen und auch mehr Beteiligung erfolgen kann.
Der Patient ist Experte seiner eigenen Erkrankung. Und dieses Expertenwissen da einfließen zu lassen, genau. Das ist. Aber ein Bereich wurde nicht genannt, was uns auch groß am Herzen liegt, und zwar die seltenen Krebserkrankungen. Ja. In unserem Haus mit den 12 Verbänden, das sind ungefähr 85% der an Krebs Betroffenen, was das Feld abdeckt mit diesen Entitäten. Aber dann gibt es die seltenen Krebserkrankungen, die in Wirklichkeit gar nicht so selten sind, denn alle seltenen zusammengenommen sind fast ein Viertel aller Krebserkrankungen. Mhm. Und da arbeiten wir dran, eine Plattform aufzubauen, die dann auch für diese Betroffenen eine Möglichkeit bietet, Informationen zu erhalten und auch in den Austausch zu kommen mit Gleichbetroffenen, genau. Die ja dann in der Republik verteilt sind. Ja.
Das hatte ich jetzt tatsächlich vergessen. Danke, Hedi. Weil das ist deswegen wichtig. Es treibt uns auch an, die Versorgung zu verbessern. Und das ist ein Mittel, wo wir wirklich auch mit eingreifen können. Man muss wissen, dass bei den seltenen Krebserkrankungen im Gegensatz jetzt zu den Krebsentitäten, die bei uns unter dem Dach sind, die Überlebenswahrscheinlichkeit bei teilweise noch unter 50% liegt. Heutzutage bei Brustkrebs oder Prostatas erreichen wir 90 plus schon irgendwo und dort liegt es eben unter 50 und das kann so nicht bleiben. Also da müssen wir einfach mehr tun und diese Plattform soll eben die seltenen Krebserkrankungen, soll die Betroffenen zueinander führen. Also damit Betroffene zueinander finden, sich austauschen können. Aber das soll noch viel mehr sein. Also nicht nur als Kommunikation, sondern da sollen auch viele andere Dinge noch gemacht werden. Und es gibt die Überlegung, dass das mit den Sarkomen gemacht wird. Und da gibt es aber, sage ich mal, noch viele andere Möglichkeiten. Aber die Sarkome werden wahrscheinlich so eine Art Pilotfunktion machen. Und dann werden noch viele andere dann dazukommen. Und das Ganze machen wir auch wieder gemeinsam mit dem DFKI.
Herzlichen Dank für dieses spannende Gespräch und all die wichtigen Einblicke. Wir wünschen Ihnen noch einen guten Kongress und viel Erfolg mit allen Themen.
Vielen Dank, dass Sie das Gespräch mit uns geführt haben und vielleicht können wir ja den einen oder anderen erreichen und auch motivieren, dass er auf unsere Angebote zugreift.
Ja, auch von meiner Seite herzlichen Dank.
Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie können weder als Grundlage für eine Diagnosestellung noch für den Beginn, die Änderung oder die Beendigung der Therapie einer Erkrankung herangezogen werden. Sie ersetzen in keinem Fall eine persönliche ärztliche Beratung.